Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn der Erfolg zur Droge wird, negativer Stress, Arbeitssucht und Burnout, das sind seit Jahren ein Dreigespann, das eng miteinander verbunden ist. Die Wertmaßstäbe vieler Menschen sind geprägt vom Streben nach Erfolg. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier heute Abend auch eine ganze Reihe dabei sind, die den Erfolg schon im Auge haben. Höher, schneller, weiter, fortschrittlicher, besser, optimaler. Das sind Schlagworte, die wir alle miteinander wahrscheinlich hören und auch vermutlich selber benutzen. Sie zählen im beruflichen Leben, sie zählen im privaten Bereich. Der Erfolg wird zur Droge. Das wollen wir uns einmal genau anschauen. Erfolg stärkt das Ansehen, Erfolg steigert den Wert, Erfolge werden zu einem unersättlichen Dauerlauf. Erfolge machen, darüber werden wir nochmal genauer nachdenken, euphorisch. Das werden wir hormonell untersuchen, dass Erfolge in der Tat euphorisch machen können. Das ist eine ganz interessante Beobachtung aus den letzten Jahren, die die Forscher gezogen haben. Die Arbeit frisst viele Menschen auf. Die Arbeit wird, haben Leute gesagt, zur Geliebten des Mannes. Die Arbeit, früher haben wir im Krieg haben wir gesagt, das Gewehr ist die Braut des Mannes. Eine verrückte Geschichte. Aber die Arbeit kann auch zur Geliebten des Mannes werden. Und viele Ehefrauen leiden darunter, dass Männer eine zusätzliche Geliebte haben, nämlich die Arbeit, die sie abends mit nach Hause bringen. Da werden doch abends spät Dinge gemacht. Die Frau, die eigene, die wirkliche, liegt weinend vielleicht im Bett. Die Droge Arbeit hat den Mann oder viele Männer fest im Griff. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Ich lebe auch da drin und habe damit zu tun. Wer etwas Positives leistet, wird honoriert, wird bestätigt, wird anerkannt. Wer nichts leistet, aus welchen Gründen auch immer, wird übersehen. Wer nichts leistet, wird sehr kritisch beurteilt. Wer nichts leistet, wird bemitleidet, unter Umständen sogar ausgestoßen. Leistung ist so etwas wie die Eintrittskarte in unsere Gesellschaft, um aufgenommen zu werden in unsere Gesellschaft. Ich komme zum ersten Punkt. Leistung und Erfolg sind zielgerichtete Verhaltensmuster. Leistung und Erfolg sind zielgerichtete Verhaltensmuster. Was heißt das? Mit allen Symptomen, mit allen Handlungen verfolgt der Mensch jeweils unbewusst, in der Regel unbewusst, teilweise aber auch bewusst, unverstandene Ziele. Das Verrückte ist, dass wir oft diese unbewussten Ziele nicht kennen. Und ich spreche jetzt nicht von den bewussten Zielen. Wir wollen noch ein Haus bauen, wir wollen anbauen, wir wollen die Firma erweitern, wir wollen das und das Ziel erreichen. Die Ziele meine ich überhaupt nicht, sondern die unbewussten Ziele, die unterschwellig unser Leben deichseln, unser Leben lenken. Auch das Leistungsstreben ist so ein finales, also zielgerichtetes und damit rätselhaftes Verhalten. Es ist auch ein zielhaftes Verhalten. Leistung. Kinder und Erwachsene wollen mit ihren Strategien etwas erreichen. Die Durchsetzungstechniken sind schon in den ersten Lebensjahren entwickelt worden und ausprobiert worden. Womit der Mensch Erfolg hat, das behält er bei. Jeder hat seine Eigenarten, die er im Wesentlichen beibehält. Der eine macht das mit Charme, der andere macht das viel aggressiver. Jeder hat seine Arten. Was haben Sie trainiert? Was habe ich trainiert? Wir können uns darüber unterhalten. Jeder hat Verhaltensmuster trainiert, die er auch später im Leben beibehält. Der eine hilft vielleicht hier, der kann nicht Nein sagen, hat er von klein auf trainiert, ist so ein lieber Mensch, immer wieder übernimmt er Aufgaben, obwohl er hätte Nein sagen müssen, las ich jetzt bei einem Mitarbeiter in einer Gemeinde, sag Nein,
und sag nicht nein, wenn du ja denkst. Sag ja nur dann, wenn du auch wirklich überzeugt bist. Oder so ähnlich, ein Spruch hing an der Wand. Der Mitarbeiter wusste ganz genau, wo seine Schwächen sitzt. Jeder von uns kennt seine Stärken, jeder von uns kennt seine Schwächen. Und so eine Schwäche, nicht nein sagen zu können, kann unter Umständen ein Vermögen kosten. Vielleicht sitzen einige, die das erfahren haben. Das sind Durchsetzungsmuster. In der Regel kennen wir die, aber teilweise beherrschen sie uns unbewusst. Diese positiven oder auch destruktiven Methoden haben wir entwickelt von Kind an, nämlich sich durchzusetzen auf seine Weise, dazu zu gehören, Überlegenheit zu gewinnen, beliebt sich zu machen, Anerkennung zu gewinnen und andere Menschen zu übertreffen. Jeder hat seine Art, jeder hat seine Muster. Auch das, was ich gerade gesagt habe, steht bei jedem mehr oder weniger im Vordergrund. Auch das Leistungsstreben gehört in dieses Verhaltensrepertoire des Menschen hinein. Es dient dazu, innerhalb der Gemeinschaft einen Platz zu erringen. Die positive, sachorientierte Leistung kann zum Wohle der Mitmenschen verwendet werden und die ichhafte Leistung kann dazu dienen, dass das Persönlichkeitsgefühl erhöht wird, dass einer es lediglich benutzt, um sein Persönlichkeitsgefühl zu erhöhen. Wie früh ein Mensch beginnt und Erfahrungen macht, wie man einen Pudding macht, so machen wir Erfahrungen, die haben wir regelrecht gemacht und bauen sie in unser Denken, Fühlen, Glauben, Denken, Meinen und Arbeiten ein. Jeder hat seine Art erwählt und aus den Beobachtungen, die wir mit Eltern, mit Großeltern, mit Geschwistern gemacht haben, gehen wir die Lebensaufgaben an. Ein Beispiel. Wie früh das beginnt, wie früh wir lernen. Eine taubstumme Mutter gebiert ein gesundes Kind. Nochmal, eine taubstumme Mutter gebiert ein gesundes Kind. Nach 14 Tagen auf der Welt hat das Kind gelernt, meine Mutter versteht mich nicht. Wenn das Kind schreit, die Tränen laufen, die Backen herunter, es kommt kein Ton aus dem Kind heraus, es schreit ganz fürchterlich, kommt kein Ton heraus. Das Kind hat gelernt, meine Mutter versteht mich nicht. Mit 14 Tagen auf der Welt. Das Kind, nochmal, weint lautlos, die Tränen rollen herunter. Und dann passiert Folgendes, das Kind muss mit 14 Tagen ins Krankenhaus. Nach 14 Tagen kommt das Kind, die Gründe sind im Moment uninteressant, ins Krankenhaus. Es dauert nur 6 Tage, da hat das Kind gelernt, alle Schwestern verstehen dich, die Ärzte verstehen dich, wenn du dich richtig bemerkbar machen willst, musst du laut weinen. Und das Kind weint mit knapp 3 Wochen auf der Welt laut, damit es gehört wird, damit es verstanden wird. Dann spüren wir, wie früh wir beginnen zu lernen. Da ist dieser Apparat hier oben bei weitem nicht ausgebaut, nicht vollständig da und trotzdem passiert es. Dahinter steckt die Philosophie des Als ob, die lautet, das Kind verhält sich so, als ob es ganz genau wüsste, was es wollte, das weiß es natürlich nicht, es verhält sich aber so. Und das ist das Beispiel, ich verhalte mich so, als ob ich es ganz genau wüsste. Dieses kleine Menschlein, von dem wir sagen, das kann es doch hier oben noch gar nicht begriffen haben, verhält sich so, als ob es verstanden hätte. So früh lernen wir. Der kleine Mensch ist keine Billardkugel. Eine Billardkugel, die können Sie, wenn Sie einen raffinierten Spieler haben, 10-mal um die Bande laufen lassen und dann auch noch genau ausrechnen, dass im mittleren Loch genau die Kugel reintrifft. Ein sehr guter Spieler kriegt das hin. Niemals können Sie das mit einem Menschen machen. Der kleine Mensch ist keine Billardkugel, er hat ein Eigenleben, das wir viele Jahrhunderte übersehen haben. Das haben wir zwar gewusst, dass der Mensch ein Eigenleben hat, aber wir haben immer geglaubt, wir könnten ihn manipulieren, wie wir wollten. Nein, nein, so einfach geht das nicht. Dieses Kind denkt mit, das Kind fühlt mit, das Kind lebt mit, das Kind handelt. Es zieht Schlüsse aus den Erlebnissen. Es zieht Konsequenzen aus den gemachten Erfahrungen. Das war der erste Punkt. In allem, was der Mensch tut, handelt er bewusst oder unbewusst, zielgerichtet. Kein Verhalten von uns Menschen, auch wenn wir es nie verstanden haben, das ist das Merkwürdige, ist ziellos. Steckt immer ein Ziel dahinter. Ein Mensch, der sterben will, handelt zielvoll. Dann will er sterben. Es gibt Menschen, die unbewusst sich umbringen. Die handeln unbewusst so, dass sie ihr Ende planen. Unbewusst. Gesichtspunkt Nummer 2. Leistung als Spiegelbild unseres Lebensstils. Der Lebensstil eines Menschen beinhaltet alle Lebensgrundüberzeugungen, alle Denk- und Verhaltensmuster, die wir uns von einem Menschen vorstellen können. Nochmal, mein Lebensstil, meine Einstellung zur Arbeit, meine Einstellung zur Leistung oder Ihre Einstellung zur Arbeit, zur Leistung, zum Erfolg, zum Ehrgeiz, zu Menschen, zu Liebe, zur Karriere, zu Gott, zum Sinn des Lebens, alle diese Dinge, das ist der Inhalt meines Lebensstiles. Und das Klima der Ursprungsfamilie prägt unbewusst diesen Lebensstil des Kindes. Eltern und Großeltern sind in der Regel für dieses Klima verantwortlich. Die Atmosphäre riecht, vielleicht sitzen einige hier, beispielsweise nach Leistung, nach Geschäftigkeit. Ich komme aus einem solchen Haus, mein Vater war Schneidermeister, der saß 12 bis 14 Stunden am Tisch. Meine Mutter arbeitete mit. Wir hatten 4 Morgen Land. Wissen Sie, wie viel 4 Morgen sind, die Sie nebenbei bewirtschaften müssen? Landwirtschaft hat vielleicht ein kleiner Betrieb 80 bis 100 Morgen. Wir hatten 4 Morgen nebenbei. Die mussten nebenbei betreut werden. Deshalb musste der Älteste, das war ich. Ich nehme es heute mit jedem Bauern noch auf. Mit der Hand eine Wiese mähen, mit der Hand einen Morgen Roggen mähen, mit der Hand Kartoffelpflanzen wieder ausmachen, alles mit der Hand, jeweils einen Morgen, waren dafür vorgesehen. Ein paar hundert Hühner, Ziegen, eine Kuh, 4, 5 Hunde, 20 Kaninchen, alles gehörte dazu nebenbei. So wird man in einer Leistung großgezogen, weil man das erwartet. Es ging gar nicht anders. So bin ich groß geworden. Und dann kenne ich etwas von Arbeit und kenne etwas von Leistung und bin in eine solche hineingewachsen. Sie kennen ja auch, gerade aus dem süddeutschen Raum, dieses Denken, schaffe, schaffe, Heuchle baue, Hund verkaufe, selber Bälle. Das verkörpert dann so ein Leistungsdenken dieser Leute, wie man es unten von diesen Leuten sagt. Was lernen Kinder in der Familie? Jedes Kind lernt in einer Familie und zieht Schlüsse. Jedes Kind, wenn Sie 4 Kinder haben, kann es sein, dass 2 auf Vater schauen und das dem Vater nacheifern, wenn er sehr eifrig ist, erfolgreich. Aber wenn Sie 4 haben, ist mindestens einer darunter, der sieht das überhaupt nicht ein. Oder eine, die denken darüber totaliter anders, weil sie andere Schlüsse ziehen. Sie sehen, dass der Vater überhaupt keine Zeit mehr hat, dass er sich keinen Urlaub gönnt, dass er beim Essen schon schwitzt, dass er beim Essen immer wieder woanders ist, dass er das Essen runterschlingt, dass die Mutter schimpft, nicht wahr? Dass sie eine Stunde am Tisch gestanden hat und in 5 Minuten hat er es aufgefressen, entschuldigen Sie, aufgegessen, ja? Aber die Mutter sagt es dann vielleicht entsprechend wütend, weil er es so runtergeschluckt hat. Was lernen Kinder in ihrer Familie? Was haben sie gelernt? Was habe ich gelernt? Welche Lebenseinstellung, denn das war der Lebensstil, machen sie sich zu eigen? Welche Schlüsse ziehen sie aus den Veranstaltungen der Erwachsenen? Ist Arbeit eine Lust oder ist Arbeit ein Vergnügen? Ist Arbeit eine Last? Ist Arbeit eine Strafe? Verstehen Sie? So lernen wir es in den ersten Lebensjahren. Wir können sagen, dass die meisten etwa bis zum sechsten Lebensjahr diesen Lebensstil schon gefunden haben. Da verändert sich im Leben etwas, aber im Grunde ist die Grundstimmung immer wieder die gleiche. Überprüfen Sie das mal bei Ihren Kindern, überprüfen Sie es bei sich selber. Wie haben Sie mit 6 Jahren gedacht? Wie haben Sie mit 8 Jahren gedacht? Wie denken Sie heute? Wie denken Ihre Kinder? Laufen die Linien entlang? Oder wie ist das? Merken Sie, wir können immer alles ändern, selbstverständlich. Aber es ist ganz merkwürdig, dass einige Dinge durch unser Leben immer wieder zu finden sind. Welche Lebenseinstellung machen Sie sich zu eigen, haben Sie sich zu eigen gemacht? Was favorisiert das Kind? Kinder können sich mit den Eltern und ihren Zielen identifizieren. Sie können aber auch genau das Gegenteil tun. Sie können sich dagegen wenden. Sehr viele Kinder sagen, dass sie sich eben nicht mit den Eltern identifizieren, obwohl sie sie lieben, aber nicht mit der Arbeit, nicht mit den Zielen, die sie in der Arbeit verkörpern. Wie kommt das Leistungsverhalten eines Menschen zustande? Was sind die Gründe, dass Kinder aktiv werden, ehrgeizig reagieren, erfolgsorientiert denken und leistungsorientiert handeln? Wie kommt es, dass in einer Familie ein Kind sehr zielbewusst und ehrgeizig auf ein Lebensziel lossteuert, dass es erfolgreich sein will, dass es Anerkennung um jeden Preis braucht, dass es sich Bestätigung verschafft? Ich habe schon 2 Dinge genannt. Es ist ein Kind, das Anerkennung braucht. Es ist ein Kind, das Bestätigung sucht. Und dass ein anderes Kind eher lässig, ehrgeizlos, leicht, unbeschwert, genießerisch und locker das Leben und die Arbeit anpacken. Diese Verhaltensmuster fallen nicht einfach vom Himmel. Die haben wir auch nicht geerbt. Nein, nein. Die haben wir uns angeeignet. Die haben wir trainiert. Die haben wir abgeguckt. Die haben wir neu entdeckt. Die haben sie bei Vater und Mutter vielleicht gar nicht gefunden. Auch beim Großvater nicht, bei Großmutter nicht. Das Kind entdeckt neu. Wenn sie 5 Kinder haben, das 5. handelt ganz anders als alle anderen 4. Kennen Sie das? Jedes Kind sucht seine Rolle. Ein weiterer Punkt dazu, nur der Überzeugte überzeugt. Das ist ein wahres Wort des Philosophen und Mathematikers Blaise Pascal. Wer von einer Idee überzeugt ist, wer von einer Sache begeistert ist, wer sein Herz an ein Projekt verloren hat, der reißt andere mit. Der ist motiviert, würden wir sagen, und Sie kennen das. Darüber reden Sie immer wieder. Der reißt andere Menschen mit. Reißen Sie andere mit? Können Sie sie begeistern? Oder geht von Ihnen auch kein Reiz aus, weil Sie selber schon die Nase voll haben, in irgendeiner Form? Kennen Sie das? Können Menschen sich mit uns identifizieren oder lassen Sie es sein? Können unsere Kinder sich mit uns identifizieren? Mit Vater, mit Mutter oder nur mit der Mutter oder nur mit dem Vater? Mit einem? Ein Beispiel aus der Beratungspraxis. Ein überdeutliches Beispiel. Ich hatte mal einen 8-jährigen Meisterkoch. Sie haben sich nicht verhört. Einen 8-jährigen Meisterkoch in der Beratung. Mit seinen Eltern. Hier interessiert nur eine Frage. Wie ist der kleine Knirps mit 8 Jahren zum sogenannten Meisterkoch geworden, der im Fernsehen auftrat, mit 8 Jahren Gerichte fabrizierte? Ganz einfach. Beide Eltern waren leidenschaftliche Hobbyköche. Beide Eltern waren leidenschaftliche Hobbyköche. Jedes Wochenende, das Gott werden ließ, stritten sich die Eltern, wer die Küche kriegt. Stellen Sie sich das einen Augenblick vor. Ja, vielleicht sitzen einige hier, die sich das wünschen. Ja. Wer darf kochen? Für den Jungen muss die Küche der Saum des Paradieses gewesen sein. Denn er lebte ja kochen. Also das kommt also gleich nach dem Paradies. Kochen ist das Schönste, was es unter der Sonne gibt. Kochen ist ein Vergnügen. Kochen ist das schönste Hobby, das man sich vorstellen kann. Kochen und genießen gehören zusammen. Das hat dieser kleine Knirps gesehen. Das hat man ihm nicht erzählt, das hat er gesehen, das hat er erlebt, das hat er abgeguckt. Warum wurde der Junge ein Meisterkoch? Weil dem Jungen vorgemacht wurde, vorgelebt wurde. Die Küche ist ein Ort des Freuens. Die Küche macht Freude, weil die Eltern vom Kochen begeistert waren, weil die Eltern lebten, was sie sagten, weil die Eltern nicht nötig hatten, das Kind anzustacheln, auch mal in der Küche mitzuhelfen. Kennen Sie das? Sie müssen also nur diesen Tonfall haben. Ich habe das bei meiner eigenen Tochter mal erlebt. Sie wohnte noch ein halbes Jahr in Hückeswagen, weil wir in Wuppertal bauten. Weiß ich noch, in einer Familie mit 6 Kindern. Bei uns zu Hause, Einzelkind, war sie faul, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Half kaum mit. Und dann kamen wir in die Familie, sie musste ein halbes Jahr da leben. Dann haben wir dann gefragt, wie macht sich unsere Lydia da denn? Wunderbar, Herr Ute. Ich zuckte ein bisschen, konnte das gar nicht. Ja, nein, wunderbar. Da habe ich nur gefragt, wie machen Sie das denn? Da habe ich die Frau gefragt, wie machen Sie das, dass unsere Tochter da bei Ihnen mithilft? Da sagte die Frau ganz klar, ja, ich bitte Ihre Tochter, ob sie mir wohl helfen würde, weil die sonst nicht fertig würden. Sehen Sie, das ist der springende Punkt. Lydia, kannst du mir mal helfen? Allein werden wir nicht fertig. Oder sagen Sie zu Ihrer Tochter, du gehörst zu unserem Hause mit dazu, jetzt kannst du auch mal mit Hand anlegen. Kennen Sie das? Spüren Sie, wo es langläuft? Auch mit Mitarbeitern könnte man einen ähnlichen Ton unter Umständen. Er ist ja angestellt, er wird ja bezahlt. Von dem können Sie das doch erwarten, ja? Oder gibt es auch einen anderen Ton? Merken Sie, wie man motiviert und demotiviert, nennt man das wohl? Dieser kleine Kerl, ein Meisterkoch. Warum? Man hatte ihm mit 6 Jahren schon einen kleinen Herd geschenkt, so einen Spielherd. Der war nach 8 Tagen, lag der in der Ecke, damit wollte der nichts zu tun. Der wollte an den großen Herd. Der wollte richtig Soßen machen, nicht wahr? Wie die großen Soßen machen. Kauft man nicht bei Aldi, sondern die werden ganz handgearbeitet neu gemacht. Nur der Überzeugte überzeugt. Sind Sie überzeugt? Das Wort ist völlig falsch. Auch das möchte ich an dieser Stelle sagen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Nein, dieser Satz ist völlig falsch. Wieso? Warum gibt es denn die vielen Leute, die keinen Willen haben? Warum gibt es denn die vielen Neurotiker, die willenlos sind? Können Sie mir das mal erzählen? Weil das Sprichwort falsch ist. Nicht wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, sondern der große Psychiater Viktor Frankl, einer der internationalen großen Psychiater, das Wort umgedreht, hat gesagt, nein, nicht wo ein Wille ist, ist ein Weg. Wo ein Ziel ist, ist immer ein Wille. Nochmal. Wo ein Ziel ist, ist immer ein Wille. Meine Damen und Herren, haben Sie Ziele? Können Sie diese Ziele verkaufen? Können Sie sich für diese Ziele begeistern? Sind Sie angetan davon? Dann wissen Sie, was ansteckt. Ein weiterer Punkt. Gesichtspunkt Nummer 3. Erfolg kann zur Droge werden. Erfolg kann euphorisch machen. Warum ist das so? Wir haben schon gesagt, je größer der Erfolg, desto stärker das Ansehen eines Menschen. Je größer der Erfolg, desto höher der Wert des Menschen, den er hat. Je größer der Erfolg, desto umfangreicher die persönliche Bedeutung. Wenn wir sagen, die Arbeit frisst ihn auf. Die Arbeit ist sein Leben oder ihr Leben. Die Arbeit ist seine Geliebte. Dann ist die Arbeit zur Droge geworden. Dann sind Arbeit, Erfolg und Leistung zum Glücksgefühl ohne Gleichen geworden. Dann macht der Erfolg euphorisch. Dann macht diese Euphorie ständig, dann muss aber auch diese Euphorie ständig in Gang gehalten werden. Und darum hört der 20-fache Millionär niemals auf. Niemals. Das ist meine Erfahrung. Ich habe eine ganze Reihe Manager in der Beratung gehabt. Einer, der sagte mir, ich brauche jetzt noch gerade auf Sylt ein riesiges Haus, wo wir mit Geschäftsleuten zusammenkommen, wenn wir Abschlüsse. Da fliegen wir mal eben rüber nach Sylt und verbünden dann das. Das war seine letzte Aufgabe. Ich habe ihm auf den Kopf zugesagt, ich glaube Ihnen kein Wort. Ich kenne Ihren Lebensstil, den haben wir gemeinsam erarbeitet. Und der lautete, ich brauche täglich wie Vitaminspritzen, die Anerkennung. Das Geld ist uninteressant. Das hatten die inzwischen reichlich und genug. Die Ehe ist geschieden anschließend, weil die Frau sich darauf verlassen hatte, dass er aufhörte. Er hat aber nicht aufgehört. Er hat bis heute nicht aufgehört. Und es sind einige Jahre her. Das sind die Dinge, die mich immer wieder beunruhigen, auch in meinem eigenen Leben. Ich bin auch sehr ehrgeizig, mache gar keinen Hehl daraus. Und darum weiß ich, wo da die Macken sitzen. Nochmal, Gesichtspunkt Nummer 2. Erfolg kann zur Droge werden, Erfolg kann euphorisch machen. Wie hängt das zusammen? Ein paar Dinge habe ich gesagt. Es ist nicht die Frage des Reichtums, das ist inzwischen überall raus. Das ist ein Irrtum. Es ist eine Frage des Stolzes. Es ist eine Frage der Anerkennung. Es ist eine Frage der Bedeutung. Mir hat vor einem halben Jahr jemand gesagt, der pensioniert wurde, jetzt muss ich sehen, dass mein Name noch in den Blättern überall auftaucht. Ich muss mir Mühe geben, dass mein Name noch in den Blättern, er schreibt ja in der ganzen Reihe Blättern, noch auftaucht. Sonst bin ich weg vom Fenster. Das dauert keine 4 Wochen, bin ich weg vom Fenster. Ist das deutlich? Ist das eine Geldfrage? Oder ist das eine Bedeutungsfrage oder eine Anerkennungsfrage? Der amerikanische Seelsorger und Psychologe Lawrence Krepp behauptet, 2 Dinge sind für den Nichtchristen und für den Christen unentbehrlich: Sicherheit und Bedeutung oder Geborgenheit und Anerkennung. Überprüfen Sie es mal. Jeder für sich. Wie viel Prozent Anerkennung, wie viel Prozent Bestätigung brauchen Sie? Wie viel, ich kann das auch psychologisch ausdrücken, wie viele Streicheleinheiten brauchen Sie jeden Tag? Wenn Ihre Gattin zu Ihnen sagt, Schätzchen, du siehst heute gut aus, sind 2 Streicheleinheiten. Wenn ein Mitarbeiter zu Ihnen sagt, ja sowieso, also da haben Sie wieder ein Geschäft abgeschlossen, ich bewundere Sie, wie Sie das hinnehmen. Das sind 10 Streicheleinheiten. Reicht das für den Tag? Oder nur für eine Stunde? Müssen neue kommen? Darum hören viele Politiker und andere mit 70 und 75 nicht auf. Die Wissenschaftler haben noch eins festgestellt. Erfolgseuphorie hängt mit körpereigenen Drogen zusammen. Mit körpereigenen Drogen zusammen. Man nennt diese Stoffe Opioide. Diese Opioide erzeugen überschießende Glücksgefühle. Sie werden von Botenstoffen im Gehirn ausgelöst, sie werden also selbst im Körper erzeugt. Diese Opioide sind Belohnungsstoffe, so nennen die Fachleute diese Stoffe. Das heißt, der Mensch belohnt sich selbst. Sie werden auch so genannt. Es gibt im Kopf eine ganze Reihe Belohnungszentren, die sind besonders bei Managern und anderen besonders stark ausgebildet, weil diese Belohnungen immer wieder neu eintreten müssen. Kein Missverständnis. Opioide, zum Beispiel das Dopamin, sind nicht die Ursache für Erfolgseuphorie, für die Leistungstätigkeit, für den Leistungsrausch und für die glücklich machende Arbeitssucht. Denn das ist das Gefährliche der Arbeitssucht. Der Arbeitssüchtige ist glücklich bei seiner Arbeit. Das ist das Gefährlichste vom Gefährlichen. Das müssen Sie wissen. Und darum wurde die Arbeitssucht bis vor 20 Jahren völlig verkannt. Heute ist sie eine Krankheit, als Krankheit anerkannt. Das haben wir nicht gesehen in einer Leistungsgesellschaft, wo immer die Arbeit einen solchen Stellenwert bekommen hat. Arbeitssucht, dass dieses erfolgsorientierte Denken, setzt über das zentrale Nervensystem diese Stoffe, diese Opioide frei. Darum gibt man diesen Neurotransmittern als Antidepressivum den Menschen, die depressiv sind, um sie künstlich wieder in Schwung zu bringen, um das Glücksgefühl zu erhöhen. Das sind die neuesten Forschungen auf dem Sektor, gerade auf der Depressionsseite. Gesichtspunkt Nummer 5. Erfolgsstreben und Leistungsvergottung. Sie haben einen falschen Stellenwert bekommen. Das ist meine Überzeugung. Ich rede mir selber diesen Vortrag heute Abend auch. Immer wieder neu. Glauben Sie es mir. Denn ich habe auch damit zu tun. Ich will nicht anderen predigen und selber daneben hauen. Ich weiß, was bei mir selbst los ist. In den 80er Jahren lagen materielle und ideelle Werte noch gleich hoch im Trend. Das hat sich in den 90er Jahren zum Negativen hin entwickelt. Die materiellen Güter werden höher bewertet, die ideellen Güter haben an Wert eingebüßt. Egoismus und Ichsucht bestimmen den Trend. Ein Schweizer Professor, Jürg Willi, spricht von einer narzisstischen und autistischen Gesellschaft, auf die wir uns zubewegen. Seit einigen Jahren schon. Nochmal, dieser Professor, ein Psychosomatiker an der Universität in Zürich, ein ganz bekannter internationaler Eheberater, sagt, unsere Gesellschaft ist auf dem Wege, eine narzisstische, autistische Gesellschaft zu werden. Mein Lehrer, Professor Dreikurs aus Amerika, hat in den 70er Jahren, ich habe ihn noch persönlich gut kennengelernt, gesagt, Amerika ist auf dem Wege, eine Geisteskrankengesellschaft zu werden. Vor 1970. Damals gab es in Amerika 13 Millionen Kinder, die psychiatrische Behandlung bedurften. 13 Millionen Kinder. Wenn unsere Fachleute recht haben, dann sagen wir, dass Ende dieses Jahrhunderts jedes dritte Kind eine seelische Störung hat. Wenn jede dritte Ehe wieder geschieden wird, jede zweite ist angeknackt, können Sie ganz sicher sein, das ist mein Beruf als Eheberater, dann müssen die Kinder Knackpunkte haben und genau da spiegelt es sich wieder. Was ist Narzissmus? Hat nichts mit Nazitum zu tun, sondern mit Narzissmus. Beinhaltet eine Selbstbespiegelung, Eigenliebe, Selbstsucht und Selbstverliebtheit. Und Autismus ist eine Krankheit, die verdeutlicht, dass der Mensch kontaktlos geworden ist, dass der Mensch immer beziehungsunfähiger geworden ist. Wer die Zeitung in diesen Tagen gelesen hat, weiß, dass die Kommunikationsschwierigkeiten unserer Kinder immer größer werden. Sie sitzen vorm Fernsehgerät oder spielen den Gameboy oder sonst irgendwas und können einfach keine vollständigen Sätze mehr formulieren. Da leiden die Lehrer in unseren Schulen ganz gewaltig drunter. Diese Beziehungsschwierigkeiten nehmen von Jahr zu Jahr zu. Ein Gesichtspunkt Nummer 6. Workaholism. Mehr als ein Modewort? Fragezeichen. Seit den 70er Jahren gibt es eine neue Sucht. Sie wird auch in den neuen Handbüchern für Mediziner geführt, nämlich der Workaholismus bzw. die Arbeitssucht. Die krankhafte Abhängigkeit, so wird sie definiert. Arbeitssucht hat es mit Sicherheit schon länger gegeben. Sie wurde aber in unserer Leistungsgesellschaft nicht erkannt und sie wurde verkannt. Arbeitssucht ist eine neurotische Arbeitsstörung. Arbeitssucht ist eine neurotische Entartung eines normalen Arbeitsverhaltens. Die Weltgesundheitsorganisation WHO versteht unter einer Sucht eine psychische und physische Abhängigkeit von einer Substanz mit dem Ziel, eine Selbstverwandlung zu erreichen, Lustgefühle zu erzeugen, die das Leben angenehmer machen und eine Entlastung von Unlustgefühlen zu bewirken. Nebenbei gesagt, das Wort Sucht wird seit 20 Jahren etwa von der WHO nicht mehr verwandt, obwohl es sich international hält, sondern man spricht von Abhängigkeit. Es geht um abhängige Menschen, das ist der Begriff, nicht Sucht. Obwohl wir mit dem Begriff Sucht alle miteinander gezielt etwas verbinden. Aber richtiger wäre tatsächlich von Abhängigkeit zu sprechen. Es gibt unzählige abhängige Menschen, das kann ich aus der Beratungspraxis sagen, die nicht von Medikamenten abhängig sind, sondern so abhängig von Menschen, von Dingen, von Sachen, kommen davon nicht los. Es gibt Leistungsmenschen, die von einer Arbeitssucht befallen sind. Die Amerikaner haben diese Menschen treffend mit einer Wortneuschöpfung charakterisiert, die Workaholics, Arbeitsalkoholiker, Arbeitssüchtige. Das Wort Arbeitsalkoholiker hat sich nicht durchgesetzt, obwohl es das sehr schön charakterisiert, weil genau die gleichen Symptome der Arbeitssucht zu finden sind wie beim Arbeitsalkoholiker. Genau die gleichen. Arbeit und Leistung sind zur Droge geworden, die sie einnehmen müssen. Wie der Süchtige das Mittel benutzt, um sich zu stimulieren und um heil zu sein, benutzt der Workaholic die Arbeit, um sich gut und oben zu fühlen. Die Arbeitssucht ist eine pathologische Form, sich zu betätigen. Was sind die geheimen, unverstandenen Motive? Die interessieren mich immer am meisten, nicht das Symptom selbst. Alle Symptome sind, das ist eine genaue Definition, immer nur Anzeichen für eine tiefer liegende Störung. Nochmal, alle Symptome, die der Mensch hat, auch das Magengeschwür ist nicht die Krankheit, das ist ein Irrtum. Das Magengeschwür deutet auf eine wirkliche innere Störung hin. Der Arzt behandelt es wie eine Krankheit. Er muss sie auch behandeln. Aber die eigentliche Störung sieht es ganz woanders. Und darum fragt er sie, haben Sie ein Problem? Schlucken Sie? Was schlucken Sie? Sehen Sie zu, dass Sie das ändern, aber es ist nicht seine Arbeit. Er arbeitet nur an dem Magengeschwür. Im Grunde muss daran gearbeitet werden, das ist Ihre Aufgabe und meine Aufgabe, vor allen Dingen als Berater, die eigentlichen Motive dieser Gastritis, des Magengeschwürs, was es immer ist, Bluthochdruck, zu erkennen, wenn er nicht medizinisch, biologisch begründet ist. Zurück, warum gibt es diese Arbeitssucht? Was sind die Motive? Ich will noch mal einige Motive nennen. Nur wenn ich mich ständig beweisen kann, werde ich anerkannt. Eine Möglichkeit. Nur wenn meine Arbeit Lebensinhalt wird, kann ich vor Gott, vor Menschen und vor mir selbst bestehen. Arbeit wird zum Lebensinhalt. Nur wenn ich erfolgreich arbeite, ist mein Dasein garantiert. Nur wenn ich wie ein Besessener arbeite, hat mein Leben einen Sinn. Stellen Sie sich so einen Unsinn vor, ja? Und wie viele Menschen haben solchen Unsinn in ihrem Herzen, in ihrem Kopf, im Gehirn? Der Grund des Daseins, muss ich das noch einmal vorstellen, der Lebenssinn und der Lebensinhalt sind von der Arbeitssucht gekennzeichnet. Es leuchtet sofort ein, wo die Schwachstellen dieses Workaholismus liegen. Stellt sich kein Erfolg bei der Arbeit ein, gibt es Misserfolge, Arbeitslosigkeit und berufliche Fehlschläge, dann zeigen sich Entzugserscheinungen wie bei einem Süchtigen. Das ist das Problem. Wie wirken sich diese Entzugserscheinungen aus? Der Arbeitssüchtige bekommt Schuldgefühle, wenn er nicht arbeitet. Kennen Sie das? Können Sie mal ein paar Stunden ohne Arbeit sein? Können Sie in der Sonne sitzen, eine Stunde, nichts tun, gar nichts tun, ja? Wunderbar, wenn wir jemanden haben, der aus vollem Halse, aus vollem Gesicht nickt. Können wir uns nur darüber freuen. Vielleicht sitzt eine ganze Reihe, die es aber nicht können. Der Arbeitssüchtige fällt in ein Loch, wenn er nicht arbeiten kann. Er wird sofort antriebslos, wenn er keine Leistungen mehr bringen kann. Er resigniert und er wird depressiv. Wenn Sie depressive Züge haben, immer das sicherste Anzeichen, dass Sie arbeitssüchtig sind. Nochmal. Wenn Sie mit Depressionen auch nur andeutungsweise zu tun haben, ist der sicherste Hinweis, dass Sie Ihre Arbeit falsch beurteilen. Ich bin Berater gewesen. Über 22 Jahre habe ich eine Beratungsstelle geleitet. Ich habe noch niemals in meinem Leben einen Depressiven gehabt, noch niemals, nicht einen einzigen, der nicht hochgradig ehrgeizig war. Da ist das Problem des Depressiven. Ist das deutlich? Der Arbeitssüchtige fällt in ein Loch. Er wird depressiv. Einem Arbeitssüchtigen erkennen wir daran, dass er nicht spielen kann. Können Sie spielen? Können Sie zweckfrei spielen? Oder müssen Sie Tennis spielen, um zu gewinnen? Müssen Sie gegen jemanden zu Felde ziehen, den Sie niederboxen? Oder können Sie zweckfrei spielen? Können Sie sich entspannen? Oder haben Sie ein LWS-Syndrom oder ein HWS-Syndrom? Ich hatte das vor 15 Jahren. Ich konnte meinen Arm nicht mehr 5 Sekunden so halten. Keine 5 Sekunden. Solche Schmerzen. Alles weg. Der Orthopäde hat auch mich gefragt, welche Sachen haben Sie sich denn auf Ihren Puckel geladen? Das war die einzig vernünftige Frage, die er mir gestellt hat. Was haben Sie sich auf Ihren Puckel geladen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, was haben Sie sich draufgeladen? In Gedanken, Worten und Werken ist der Arbeitsalkoholiker pausenlos eingespannt. Er ist immer in Betrieb. Er kann nicht abschalten. Da geht's schon los. Er kann nicht mehr abschalten. Selbst beim Essen überlegt er, wie er die nächsten Stunden oder Tage programmieren kann. Neben das Essen liegt er einen Zettel und schreibt jetzt auf: Verflucht ist dieses Tun. Glauben Sie es mir. Können wir genießen, was die Frau Ihnen bereitet hat oder irgendein anderer, so richtig Schluck für Schluck den Kaffee trinken? Oder trinken Sie, damit das Essen etwas schneller runtergeht? Ja, ich kenne mich selber. Ich weiß, wovon ich rede, meine sehr verehrten Damen und Herren. Habe ich alles hinter mir. Ich hatte immer das Ding da stehen. Gleichzeitig essen, gleichzeitig trinken, geht ja viel schneller. Ach, das ist eine unglaubliche Zeitersparnis. Ich habe auch zur Uhr geguckt, was man da einspart, wenn man gleichzeitig einen halben Liter trinkt. Und Sie reden sich noch ein, Sie hätten getrunken, weil ich Nierensteine hatte vor 10, 15 Jahren, habe ich auch Gott sei Dank nicht mehr, wo ich, das hing mit Trinken zusammen. Ich hatte keine Zeit zum Trinken. In Gedanken, Worten und Werken, pausenlos eingespannt, kennen Sie das? Können Sie eine Entspannung leisten oder können Sie es nicht? Woran erkennt man einen Arbeitssüchtigen? Ein paar Beispiele nur. Da wird Sie nicht glauben, es müssen immer die großen Manager sein. Nein, die Arbeitssucht hat man ja bei Leuten entdeckt. Bei Christen hat man sie als erstes entdeckt. Das ist ja das Verrückte. Es gibt ja auch unzählige Christen, die alles für den Herrn tun. Die sind immer für den Herrn unterwegs. Tag und Nacht. In der Woche 7 Abende unterwegs für den Herrn, für wen denn sonst. So lügen sie sich was in die eigene Tasche. Ich stehe als bewusster Christ, aber diese Lüge kenne ich inzwischen. Teuflisch. Woran erkennen Sie einen Arbeitssüchtigen? Er macht immer zwei Sachen gleichzeitig. Ja, ich weiß, dass sich einige hier angesprochen fühlen heute Abend. Können wir darüber reden. Nicht wahr? Arbeitssucht ist Fernsehen schauen und gleichzeitig stricken. Das ist Arbeitssucht, können Sie ganz sicher sein. Staub saugen und gleichzeitig, ja, sagen wir mal, eine Kassette von Reinhold Rute. Nein, also, das war jetzt Spaß. Andere Dinge hören, nur Staub saugen. Wo kommt man denn da hin? Er isst und hat einen Zettel neben sich liegen. Ich sagte es schon. Und zwar, er ist am Überlegen, wenn er isst, wenn er ruhig sitzt, einen Augenblick, dann ist er schon wieder am Plan, was er morgen, übermorgen, in 2 Jahren, mittelfristig, langfristig, kurzfristig, ja, alle diese Dinge sind uns ja bekannt, was er da alles machen kann. Strategien werden da entworfen und so weiter. Die Zeit muss sinnvoll genutzt werden, darum isst er dann ja auch etwas schneller. Und er hat dann einen besseren Durchblick. Sein Tun ist zielgerichtet, geplant und praktisch, pragmatisch. Diese Leute sind Pragmatiker. Pragma, zweckorientiert. Nur nicht einfach so drauf los. Er geht nicht spazieren, um spazieren zu gehen. Nein, er will sich erholen. Er muss sich jetzt erholen. So wird der Spaziergang systematisch eingeplant für seine Gesundheit, um fit zu sein. Er genießt nicht, um zu genießen. Nein, er genießt nur zeitlich eingeplant einige Minuten, eine halbe Stunde, Feierabend. Mehr ist nicht drin. Zum Lebensstil gehört zu spät kommt oder auf die letzte Minute. Warum kommt er auf die letzte Minute? Ganz einfach. Denn die Minuten, da können Sie immer den Workaholic dran erkennen, weil er in den letzten Minuten, bevor er da ist, noch einige ganz wesentliche Dinge mit links und rechts gleichzeitig erledigen will. Er ist ständig unter Druck und noch eins, er ist stolz darauf, wenn er unter Druck steht, weil er dann immer noch seine Ziele erreicht hat, dass sein Herz dabei ein bisschen schneller puckert, das gehört dazu. Nur wenn er mal zur Ruhe kommt, er darf nämlich nicht zur Ruhe kommen, denn er hat gelesen, die Herzinfarkte passieren immer nur dann, wenn er im Urlaub ist, nicht wahr? Ja, an der See oder sonst wo, da muss man sehen, dass die Maschine läuft und solange die Maschine in Betrieb ist, passiert nichts. Gesichtspunkt Nummer 7, das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Arbeitssüchtige sind Entweder-oder-Typen. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich die Manuskripte mir ein bisschen in die Hand nehme. Ich habe eine hässliche Bindehautentzündung an beiden Augen. Ich hätte auf ein Haar abgesagt, aber bin doch froh, dass ich es heute Abend durchhalte. Klammer zu. Das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Arbeitssüchtige sind Entweder-oder-Typen. In einer Sportzeitschrift las ich einen beherzigenswerten, sehr schönen Satz. Zitat: Als der Läufer zusammenbrach, stand der Trainer ratlos. Sie hatten alles trainiert, nur nicht die Niederlage. Punkt. Zitat Ende. Je steiler das Siegertreppchen, je höher das gesteckte Ziel, desto tiefer der Fall. Das müssen Sie wissen. Das ist ein Naturgesetz. Desto tiefer die Enttäuschung. Und darum gibt es sehr viele Depressive, die leiden unter sogenannten Enttäuschungsdepressionen. Das ist eine bestimmte Sorte für sich. Die sind immer am Arbeiten, am Wühlen. Bloß wenn das dann nicht so läuft, auf einmal kriegen sie so eine Enttäuschungsdepression. Die hält aber nur 8 oder 14 Tage, dann sind die wieder oben auf, weil sie sich das gar nicht leisten können. Mit ein paar Medikamenten ist man wieder oben. Je höher das gesteckte Ziel, und ich komme nur oben ganz kurz drunter, desto tiefer der Fall. An dieser Stelle ein kurzes Wort, habe ich aus dem Englischen mitgebracht. Das heißt, Nobility, no ability. Nochmal, Nobility, das Noble, das Edelste, das Pfeifersetz, das Optimalste, das Tollste, das Tüchtigste, das Schönste hier oben. Und ich komme nur bis da. Dann sack ich um das Stück hier unten hin, wenn ich das nicht stehen lassen kann. Das ist der springende Punkt. Das ist das Kennwort eines amerikanischen Psychiaters über dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip, ganz oder gar nicht, Nobility oder No Ability, die Unfähigkeit. Unten sitzt die No Ability, die Unfähigkeit, die Untüchtigkeit, die Resignation. Hohe Erwartungen und tiefe Enttäuschungen korrespondieren miteinander. Jede befürchtete Niederlage, die mich bei der Verfolgung meines Ziels trifft, stellt eine Bedrohung dar. Das Alles-oder-Nichts-Prinzip ist ganz schwer neurotisch. Ein amerikanischer Psychiater behauptet, ist die Vorstufe zur Psychose. Nochmal der Satz, damit ihn keiner vergisst. Das Alles-oder-Nichts-Prinzip ist die Vorstufe zur Psychose, zur Geisteskrankheit. Ich stehe persönlich dafür gerade, für das, was ich hier sage, weil es meine Erfahrung ist, an dieser Stelle. Enttäuschungen wirken wie Katastrophen. Enttäuschungen werden lebensbedrohlich erlebt und gedeutet. Was ist der Unterschied zum gesunden Menschen? Zum Normalen, der anders damit umgeht. Ganz einfach. Normale Menschen stellen Niederlagen, Pleiten und Enttäuschungen in Rechnung. Sie wissen, Enttäuschungen, Niederlagen sind schlimm, aber keine Katastrophe. Die Katastrophe ist das absolute Ende, ja? Jetzt läuft nichts mehr. Nein, es ist schlimm, aber keine Katastrophe. Wer verlieren kann, ohne zu zerbrechen, der ist gesund. Wer Ja sagen kann zu Unvollkommenheit, der ist gesund. Ja sagen zur Unvollkommenheit. Mut zur Unvollkommenheit. Seine Lebensdevise. Ich komme aus der Pädagogik, habe das immer wieder allen Lehrern und so weiter gesagt. Mut zur Unvollkommenheit. Wer fehlerlos sein will, muss diese Erde verlassen. Nochmal. Wer fehlerlos sein will, muss diese Erde verlassen. Er kann auf dieser Erde nicht leben. Ganz klar. Alles oder nichts Prinzipien sind zerstörerische Lebensmaxime. Ich will das Höchste oder ich versinke im Nichts. Ich will Traumnoten oder ich tue es überhaupt nicht mehr. Ich will die Spitze oder ich bringe mich um. Ich will das Vollkommene oder ich gebe auf. Spüren Sie? Das ist alles oder nichts denken. Was kann der Mensch tun, um dieses alles oder nichts denken zu ändern? Es gibt einen Schlüsselsatz, den mein Lehrer Professor Dreikurs in der Ausbildung zum Therapeuten uns immer wieder eingebläut hat. Ich gestehe Ihnen aber ehrlich, ich habe ihn 7 Jahre nicht verstanden. Nur ein simpler Satz. Und das ist, dass die Workaholics diese Sätze nicht verstehen. Der Satz lautet folgendermaßen: So wie ich bin, bin ich gut genug. Jedes Wort. Lassen Sie das mal im Herzen zergehen. So wie ich bin ich gut genug. Nicht gut. Gott allein ist gut. Gut genug. Ich reiche aus. Befriedigend. Ausreichend. Alles keine Note, ne? Ich habe in der Pädagogik immer wieder Folgendes gesagt. Ein Kind, das befriedigend denkt, fühlt, glaubt, lebt, kommt niemals auf 6. Niemals. Meine Erfahrung. Aber die 1 wollen und landen bei 1-, die sitzen in der Tiefe. Kennen Sie diese Leute? Übrigens schaffen die auch oft das Examen. Oder nein, das Examen machen sie prima. Nur wenn es in die Praxis geht, sind es Versager, können Sie vergessen. Diese Leute. Gibt es reihenweise in allen Berufen. Diese Leute. Was können wir tun? Diesen Satz kapieren. So wie ich bin, bin ich gut genug. Ich bin zufriedenstellend. Ich bin ausreichend. Das reicht nicht, ne? Ja, wenn wir den Werbespruch von Hertie hören, gut ist uns nicht gut genug. Wenn Sie mich fragen, das ist, was den Verkauf angeht, fantastisch. Und sonst menschlich gesehen eine Schweinerei, um es ganz massiv zu sagen. Aber von der Verkaufsstrategie kann ich das verstehen. Gut ist uns nicht gut genug. Haben Sie diesen Schlüsselsatz begriffen? Warum habe ich ihn nicht begriffen? Ich will nicht Ihnen sagen. Ich habe gesagt, ja, wenn ich gut genug bin, kann ich ja meine Hände in den Schoß legen. Und das ist der Irrtum. Wer denkt, dass er gut genug ist, legt niemals seine Hände in den Schoß. Warum nicht? Er wird ruhig vor sich hinarbeiten. Ruhig vor sich hinarbeiten. Ganz ruhig. Die anderen machen diesen. Und darum liegen sie in der Ecke. Herzinfarkt und so weiter. Kreislaufbeschwerden etc. Ruhig vor sich hinarbeiten. Herr, schenke mir diese Gelassenheit. Immer ruhig zu arbeiten. Da bete ich jeden Tag, wenn ich das kann, ja. Da bin ich bewahrt vor Bluthochdruck, vor all den schönen Dingen, die uns das Leben ja verkürzen. Und dem Herzinfarkt etc., der fällt nicht einfach vom Himmel. Das ist nicht nur ein vorgeschädigtes Herz, sondern da sind Dinge drin, die mit unserem Lebensstil, mit unserem Denken, Fühlen, Glauben, Meinen und Arbeiten zu tun haben. An dieser Stelle. Alles oder nichts. Gut genug. Befriedigend, ausreichend. Die werden nie auf 6 kommen. Die werden noch nie resignieren. Überprüfen Sie das, jeder für sich, bei Ihren Kindern, bei Ihren Mitarbeitern, bei sich selbst. Ich genüge und muss nicht mein Tempo ständig erhöhen. Gesichtspunkt Nummer 8. Arbeitssucht und psychosomatische Beschwerden. Die psychosomatischen Beschwerden sind der beste Beweis, dass dieser Lebensstil gefährlich ist. Leider haben wir die psychosomatischen Beschwerden immer nur als rein körperliche Beschwerden gesehen und haben sie nur ärztlich einseitig gedeutet. Gnadenlos verheizt, so lautete eine Überschrift in Hör zu über die Powerfrauen, einige in Deutschland. Ilona Christen sagt, Zitat, seit ich täglich auf Sendung bin, kann ich nachts nicht mehr ruhig schlafen. Sie erlebte einen Kreislaufzusammenbruch und musste an den Tropf. Arbeitssucht überfordert den Organismus, gnadenlos verheizt. Alle Organe können betroffen sein, müssen Sie wissen. Magen-Darm-Bereich, das Nervensystem, Migräne, das Herz-Kreislauf-System, Bluthochdruck. Wir stehen unter Druck, wir stehen unter Dampf, wir stehen unter innerer Spannung, müssen Sie Tabletten nehmen, da merkt man es nicht mehr, bis Sie dann zusammenbrechen. Der Arbeitssüchtige will seinen Körper zwingen. Häufig reden die Organe. Sehen Sie, die psychosomatischen Störungen, sie ist keine Entdeckung der Neuzeit. Das hat die Bibel vor ein paar tausend Jahren schon gewusst. Wenn es im Psalm 32 heißt, als ich es wollte verschweigen, da redeten meine Gebeine. Moderne Übersetzung, da redeten meine Organe. Hören Sie auf Ihre Organe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich, dass das Christ sagen darf, die reden genauso deutlich wie Ihr Gewissen, wie Ihr Herz, wie Ihr Kopf. Hören Sie auf Ihre Organe. Wenn da irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann will der lebendige Gott uns etwas zeigen. Und diese Sprache ist eindeutig. Wir können sie überhören, wir können weghören, können darüber weggehen, wir können das verdrängen. Das ist die Bibelstelle. Als ich es wollte, verschweigen. Heute würden wir in der Psychosomatik sagen, als ich es wollte, verdrängen. Als ich es nicht wahrhaben wollte, als ich es überspielt habe, als ich es verleugnet habe, da musste ich mit meinem Körper dafür bezahlen. Was können wir tun? Ein paar Gedanken noch ganz kurz. Was können wir tun? Was kann der Arbeitssüchtige tun? Was muss der Arbeitssüchtige, was sollte der Arbeitssüchtige tun? Denkanschluss Nummer 1. Er muss lernen, sich richtig zu entspannen. Sich richtig zu entspannen. Der Herzspezialist Kurt Schroka sieht als Hauptursache im Herzinfarkt den Verlust der Entspannungsfähigkeit. Können Sie entspannen? Viele glauben es. Überprüfen Sie. Es gibt viele Apparate, wo Sie überprüfen können, ob Sie wirklich entspannt sind. Das Lebensstil des Arbeitssüchtigen lässt das nicht zu. Ich darf keine Schwäche zeigen, ist sein Argument. Ich darf nicht versagen. Ich muss den Leistungsansprüchen genügen. Der Infarkttyp funktioniert hervorragend in der Industriegesellschaft. Im Grunde ist er schwer neurotisch. Entspannen heißt, auf Termine verzichten lernen. Ein voller Terminkalender ist noch kein erfülltes Leben. Herrlicher Satz. Ein voller Terminkalender ist noch kein erfülltes Leben. Auf Anforderungen, ich habe das vorhin schon mal, Nein sagen können. Ein Gleichgewicht herstellen zwischen Arbeit und Entspannung. Es gibt ein wunderbares Wort von Goethe, der war auch ein Workaholic. Tagesarbeit, abends Gäste, saure Wochen, frohe Feste, das sei dein künftig Zauberwort. Das ist das Lebensmotto des Schatzgräbers. Goethe wusste, wovon er sprach. Goethe war ein Workaholic, aber unglücklich. Wissen Sie, was er am Ende seines Lebens gesagt hat? In den Gesprächen mit Eckermann, da wird es deutlich. Da erkennen Sie diese Leute dann oft. Ich habe keine drei glücklichen Tage in meinem ganzen Leben gehabt. Das hat er geschrieben. Entweder hat er gesponnen, oder es ist die Wahrheit. Dann wissen Sie, wie es in einem solchen Wühler wie Goethe aussah. Viktor Frankl hat über ihn geschrieben, über Goethe. Goethe war eigentlich schon fast tot. Da hat er den Faust zu Ende geschrieben. Mit letzter Kraft. Er wollte das Ding auf den Markt haben. Und als er das Päckchen geschnürt hat, damit es abholbereit war, starb er. Kennen Sie diese Leute, die nicht sterben dürfen, weil sie ihren Sohn und ihre Tochter noch eben für das Studium bezahlen müssen, bevor sie der Krebs wegrafft? Kennen Sie diese Leute? Immer wieder Zitate gibt es davon genug. Ich kann nicht sterben, das muss ich noch machen. Aber dann, so wie diese Aufgabe erledigt, sterben die sofort. Zufall? Ich glaube an keinen Zufall. Es gibt doch keinen Zufall, weder in der Theologie noch in der Psychologie. Gibt es keinen Zufall. Etwas, was uns zufällt, vielleicht. Denkanstoß Nummer 7 oder 8 hatte ich eben, glaube ich, schon. Die Korrektur des Lebensstils ist wichtiger als Essen, Rauchen und Trinken zu verändern. Nochmal. Die Korrektur des Lebensstils ist wichtiger als Essen, Rauchen und Trinken. Das sind auch wichtige Dinge. Die möchte ich überhaupt nicht kleinschreiben. Aber da liegt es nicht allein. Das sind Nebendinge. Der Lebensstil ist entscheidend. Also mein Denken, Fühlen, Glauben, Meinen, meine Einstellung zur Arbeit, meine Einstellung zu Mitmenschen. Essen und Trinken, Alkohol und fettige Speisen, Bewegungsmangel sind ganz wesentliche Faktoren. Wissen wir alle. Aber wichtiger ist die Korrektur der unverstandenen Ziele. Meine Damen und Herren, wie lauten Ihre unverstandenen Ziele? Die Sie sich nicht eingestehen wollen. Die Korrektur der ehrgeizigen Motive. Die Korrektur der Selbstüberforderung. Die Korrektur der Überlegenheit. Die Korrektur kann ich nicht wieder lesen. Gedankenanstoß Nummer 3, nein, eben waren Hinweise und jetzt kommen die Gedankenanstöße. Das war eben Nummer 2, Gedankenanstoß, Denkanstoß Nummer 2, jetzt Gedankenanstoß Nummer 3. Wir beten nicht um die Behebung der Symptome, sondern um die Korrektur der falschen Ziele. Und das möchte ich Ihnen nochmal an einem Beispiel deutlich machen. Da ist ein Mann in der Beratung. Er ist moralisch, nervlich zusammengebrochen. Er hat also einen Nervenzusammenbruch erlitten. Nervenzusammenbrüche, wissen wir, was das ist, ne? Meine Nerven tun es nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, jetzt müssen die anderen her. Der Nervenzusammenbruch ist die Ausrede schlechthin, damit sie nicht mehr müssen. Damit reden sie sich mit einem Körperding heraus. Er kann nicht mehr. Er ist arbeitsunfähig. Er hat einen Burnout. Ein Ausgebranntsein soll das ja wohl bedeuten. Er ist ausgebrannt. Der Arzt hat ihn krankgeschrieben und ihm eine Beruhigungsspritze gegeben. Er kommt zur Beratung und zur Seelsorge, selber ein bewusster Christ. Er sah am Ende, seine Hände zitterten, der ganze Körper wie gelähmt. Wir erarbeiten seinen Lebensstil, weil der für mich wichtig ist. Und er lautete: Ich kann nicht Nein sagen, daher übernehme ich sämtliche Anfragen bis zum Zusammenbruch. Er war inzwischen das dritte Mal, dass er am Boden lag mit einem Nerven, ja, man nennt das dann wohl so einfach, das ist die beste Erklärung, dann Nervenzusammenbruch. Sein Nervensystem spielte verrückt. Ich fragte ihn, was er gebetet habe. Und er sagte: Herr, gib mir die Kraft, dass ich alle Verantwortung, die mir übertragen wird, wieder übernehmen kann. Ein völlig abwegiges Gebet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit wir uns nicht missverstehen. Ein völlig abwegiges Gebet. Er meint es gut und erwartete auch von mir, dass ich ihn in der Beratung auf den alten Stand bringe und er kann seine alte Arbeit genauso weitermachen. Das hat harte Gespräche gegeben, zu erkennen, du darfst deinen Lebensstil, den du bisher geführt hast, nicht weitermachen. Oder willst du in einem Jahr tot sein? Deine Kinder sind noch klein. Willst du dich aus der Verantwortung herausstehlen? Warum? Er kann nicht Nein sagen und das ist der Hauptakzent seines irrigen Lebensstils. Und er betet um die Kraft, diesen falschen und irrigen Lebensstil fortsetzen zu können. Es gibt Leute, die beten immer so: Herr, mach mich wieder gesund. Aber lass mich alles so weitermachen, wie ich will. Merken Sie, das ist ein bisschen wohl kontraindiziert, oder? Da merken Sie doch, dass wir da irgendwo schief gewickelt sein müssen an dieser Stelle. Und den meisten Menschen geht es so: Herr, vergib mir meinen Ehebruch. Aber mit der Frau möchte ich eigentlich noch ein bisschen weiter was zu tun haben. Merken Sie, alle diese verrückten Sachen, und die gibt es reihenweise. Das neue Gebet, wie erarbeiten, warum man nicht Nein sagen kann, und dem liegt der Schlüssel für ein effektives Gebet zugrunde. Er hat Angst anzuecken, darum kann er nicht Nein sagen. Er muss gefallen und muss groß rauskommen. Er will sich beliebt machen bei der Firmenleitung. Er erwartet einen neuen Leistungsposten, der ihm viel Prestige einbringt. Würde er diesen Posten bekommen, würde er in eine Stadt versetzt, wo er auch dann gleichzeitig das Leitungsgremium in einer Freikirche übernehmen kann. Der Mann ist mit dem Nerven am Ende und rückhaltlos ehrlich. Nach diesen Gesprächen lautet sein Gebet anders: Herr, gib mir die Kraft, diese hochmütigen und egoistischen Ziele preiszugeben. Gib mir die Kraft, dass ich deinen Rat an Paulus leben kann: Lass dir an meiner Gnade genügen. Das hat eine Reihe Stunden Gespräche gedauert. Das einzusehen: Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich darf schwach sein und bin gleichzeitig stark. Ich muss nicht der Größte, der Stärkste, der Tollste sein, wo alle nur so aufblicken, wie er das macht, wie er das schafft, wie er sagenhaft. Und dann zusammenklappen. Ich möchte abschließen mit einer ganz kleinen Geschichte. Es lebte einst ein sehr tätiger Mann, der es nicht übers Herz bringen konnte, eine Minute seines wichtigen Lebens ungenutzt vorübergehen zu lassen. Wenn er in der Stadt war, so plante er, in welchen Badeort er reisen werde. War er im Badeort, so beschloss er einen Ausflug nach Marienruh, wo man die berühmte Aussicht hat. Saß er dann auf Marienruh, so nahm er den Fahrplan her, um nachzusehen, wie man am schnellsten wieder zurückfahren könne. Wenn er im Gasthof einen Braten aß, studierte er während des Essens die Karte, was er nachher nehmen könne. Und während er den Wein hastig heruntergoss, dachte er, dass bei dieser Hitze ein Glas Bier wohl besser gewesen wäre. Und so hatte er niemals etwas getan, sondern immer nur ein nächstes vorbereitet. Und als er auf dem Sterbebett lag, wunderte er sich, wie leer und zwecklos dieses Leben gewesen sei. Vielen Dank fürs Zuhören.